Kommen wir jetzt zu unserem Journal Club.
Meine erste Studie. Erstmal sind es deutsche Autorinnen und Autoren. Zweitens ist sie Open Access publiziert. Also zwei Sachen, die ich sehr, sehr cool finde. Jetzt kommen wir zum Titel. Cardiac Index Guided Therapy to Maintain Optimized Post-Induction Cardiac Index in High-Risk Patients Having Major Open Abdominal Surgery. Multicenter Randomized Eye Pegasus Trial.
Uiuiui.
British Journal of Anesthesia, Mai 2024. Aber Alter, was für ein Titel. Also,
allerdings.
Es hätte nur noch gefehlt, dass sie die Ergebnisse auch noch in den Titel reinpacken. Liebe Grüße, falls einer der Autoren oder Autoren zuhört. Ja, abgefahren. Aber der Trial finde ich wirklich super. Also die Idee, es gibt viele Gründe für postoperative Komplikationen. Und eins der Hauptgründe ist inadäquate Organperfusion. Wenn wir also den Cardiac Output erhöhen, sagen wir optimieren, könnte das das postoperative Komplikationen reduzieren. Gemessen wurde der Cardiac Output als Pulse Pressure Variation und nach der Narkoseeinleitung. Da habe ich mich an eine Diskussion, die wir neulich mit Jan geführt haben, erinnert und deswegen wollte ich die Studie denn lesen. Gemessen wurde das Ganze, wie der Titel schon sagt, als Cardiac Index. Der Cardiac Index ist im Endeffekt der Cardiac Output, also Liter pro Minute, nochmal geteilt durch die Körper, also ins Verhältnis gesetzt geteilt durch die Körperoberfläche, sodass wir am Ende die Einheit Liter pro Minute pro Quadratmeter haben. Genau, die Studie, Multicenter, drei deutsche Zentren, zwei spanische. August 2017 bis August 2023 war der Zeitraum, wo die Daten erfasst wurden. Population, elektive, große abdominelle Chirurgie. Da wurden mit eingeschlossen Allgemeinchirurgie, Uro, Gyn. Die Dauer musste länger als 2 Stunden sein. Verabreicht Volumen mehr als 2 Liter. Und das Risiko nach so einem Risk Calculator der American Society of Anesthesiologists musste mehr als 10% sein. Das Komplikationsrisiko. Ausschlusskriterien waren laparoskopische OPs, Schwangerschaft wie immer, kein Sinusrhythmus. Warum kein Sinusrhythmus? Wisst ihr aus der Hüfte, warum das ein Ausschlusskriterium war?
Ohne Sinusrhythmus kein PPV.
Genau. Hast du nochmal sagen, wie das genau gemessen wurde?
Jetzt muss ich nachgucken. Welches Gerät eingesetzt wurde, weiß ich nicht aus dem Kopf. Warte, ich habe die Studie hier. Ich gucke nochmal kurz rein. Ist ja eine berechtigte Frage. ProAct Pulsion Medical Systems. Ja,
das ist ein System, das packst du in die Arterie rein. Du packst quasi zwischen den Druckdom und deinem Patient, Patientin nochmal einen anderen Druckabnehmer. Und der kann dir mit noch ein paar anderen Daten, die du erhebst, die du aber gut im Monitoring mit drin hast und im Algorithmus und der Area Under the Curve das berechnen.
Danke, Dominik. Genau. Es gab noch ein paar andere Ausschlusskriterien. Eine EF von kleiner 30, schwergradige Aortenstenose, ein akuter Myokardinfarkt, Sepsis und ein akutes Nierenversagen. Also kann man sich schon mal merken, so ganz schwer Kranke wurden tatsächlich dann doch wieder ausgeschlossen. Alle Patientinnen haben eine Vollnarkose bekommen. Auch das ist ja notwendig, um PPV überhaupt erfassen zu können, sinnvoll. Das Ganze war pragmatisch orientiert nach dem örtlichen Standard. Wenn ein PDK nach dem örtlichen Standard indiziert war, wurde ein PDK gelegt und auch aufgespritzt nach örtlichen Gegebenheiten. Dann wurden noch so ein paar andere Zielgrößen definiert. Der MAD, egal in welche Gruppe die Patientinnen gekommen sind, sollte größer 65 mm Hg sein, die Herzfrequenz möglichst kleiner 100, SpO2 größer 93% und die Temperatur größer 36 Grad. Also eigentlich die Zielparameter, die wir während jeder Narkose anstreben. Des Weiteren wurden diese Zielparameter während der OP und 8 Stunden nach der OP eingehalten, auch die Zielparameter in der Interventionsgruppe, die noch dazu kamen. Also alles während OP und 8 Stunden danach. Das Ganze wurde 1:1 randomisiert. Die Interventionsgruppe hat zusätzlich zu diesen Zielparametern das PPV gemessen bekommen. Und wenn das PPV größer 12% war, dann sahen die Autorinnen das als Indikator, Volumen zu applizieren. Bis es wieder kleiner 12% war. Außerdem sollte dieser Cardiac Index, über den wir gesprochen haben, größer 2,5 Liter die Minute pro Quadratmeter liegen. Ansonsten wurde Dobutamin gegeben, also wurde mit Dobutamin gegengesteuert. Wenn ihr den kompletten Algorithmus zu der Was passiert, wenn haben wollt, dann schaut in die Arbeit rein. Haben die gut grafisch dargestellt. Gemessene Outcome war ein kombiniertes Outcome. Da kommt der Highlander in mir durch. There can be only one. Also kombinierte Outcomes sind immer anfällig für Verzerrungen. Insgesamt haben sie 22 Komplikationen und zusätzlich noch den Tod des Patienten, der Patientin definiert im 28-Tages-Post-Op-Zeitraum.
Also insgesamt 22 Outcome-Parameter als kombinierter Endpunkt.
Ja.
Aha.
Und der Tod, also 23 insgesamt.
Man kann die bestimmt auch alle über einen Kamm scheren, diese verschiedenen Parameter.
Garantiert. Ist sicherlich...
Man muss schon irgendwie Ereignisse produzieren, sonst klappt das nicht mit den Studien.
Secondary Outcome war das Ganze nochmal nach 3 und nach 7 Tagen post-op gemessen. Insgesamt wurden 312 Patientinnen ausgewertet, 166 in der Kontrollgruppe und 152 in der, ich habe sie jetzt Cardiac Index Gruppe genannt. Die Gruppen waren gut ausgeglichen, wobei es tatsächlich Unterschiede gab. Signifikant höherer BMI in der Cardiac Index Gruppe und signifikant mehr arterieller Hypertonus in der Cardiac Index Gruppe. Aber das haben auch die Autorinnen genauso erwähnt. Also da haben sie mit offenen Karten gespielt. Ergebnisse: In der Cardiac Index Gruppe wurde mehr Flüssigkeit gegeben. In der Cardiac Index Gruppe waren es im Durchschnitt 4380 Milliliter, in der Kontrollgruppe 4000 Milliliter. Der Unterschied ist tatsächlich kleiner, als ich gedacht hätte. Ich hätte gedacht, wenn man das PPV steuert, dann wird noch deutlich mehr Volumen gegeben. Die Vasopressoren waren gleich verteilt. 43% in der Cardiac Index Gruppe haben Dobutamin erhalten, keiner in der Kontrollgruppe. Was waren dann die Endergebnisse? Also 55% in der Cardiac Index Gruppe hatten Komplikationen und nur 46% in der Kontrollgruppe hatten Komplikationen. Das Ganze trifft so zu mit und ohne Korrektur für BMI und arteriellen Hypertonus. Also es war egal ob man es korrigiert oder nicht korrigiert, war es signifikant. Das Ganze trifft auch auf alle Secondary Outcomes zu. Das finde ich erstmal spannend, weil die Hypothese anders war. Das finde ich erstmal sehr positiv, weil sie eine andere Hypothese haben, als sie jetzt veröffentlicht haben. Es war ein pragmatischer Ansatz. Also sie haben gesagt, wir machen normale Narkose und das ist das, was wir ändern. Jetzt und der Volumenunterschied war deutlich geringer, als ich das vorher gedacht hätte, von meiner Erfahrung mit der Benutzung des PPVs. Jetzt kommen wir an zwei Probleme, die ich mit dieser Studie habe. Das erste Problem ist das kombinierte Endpunkt, da haben wir gerade schon drüber geredet. Ist das für den Patienten auch wirklich das Gleiche? Und wenn man jetzt 23 Sachen zusammenfasst und den Tod mit reinnimmt, dann sind das ja wahrscheinlich verschiedene, also für den Patienten verschiedene Sachen. Gleichzeitig wurden ja aber auch an zwei Parametern rumgeschraubt. Wir haben nämlich die Volumengabe und wir haben das Dobutamin. Also an einem Parameter, aber mit zwei Stellgrößen. Das heißt, für diese signifikant höhere Komplikationsrate wissen wir auch nicht, was daran schuld ist. Sind die 380 Milliliter Volumen daran schuld? Oder ist das Dobutamin daran schuld? Also wir können sagen, anhand der Studie, das Ganze anhand des Cardiac Index zu machen, scheint eher zu mehr Komplikationen zu führen. Aber was der eigentliche Grund dafür ist, können wir aus den Daten nicht sagen. Und ja, deswegen sind enge Zielgrößen meistens dann aussagekräftiger. Habt ihr noch Gedanken dazu?
Ich habe noch mal eine Frage zur Statistik, was du gesagt hast. Was waren jetzt noch mal die Secondary Outcomes? Also habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Secondary Outcomes das Primary Outcome aber einzeln war?
Primary Outcome aber nach 3 und nach 7 Tagen und nicht nach 28.
Ach so, okay, weil ich hatte kurz überlegt, warum haben sie es dann kombiniert, wenn es im Secondary Outcome auch signifikant war, aber nee, dann verstehe ich es jetzt alles klar.
Das wurde auch ausgewertet, aber deswegen macht man ja diese kombinierten Endpunkt, um über eine höhere Komplikationsrate kleinere Probandenzahlen generieren zu müssen. Wenn man jedes einzelne Outcome betrachten müsste, müsste man ja riesige Populationen angucken. Der Grund, warum man das überhaupt macht, was ja auch nachvollziehbar ist. Ich meine, ich glaube, dass allein diese 312 Patientinnen und Patienten einzuschließen, hat die 6 Jahre gekostet.
Ich finde, die Studie passt super in unsere Diskussion, die wir letztens hatten. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Hätte ich so auch nicht gedacht. Also ich bin bei dir. Ich hätte gedacht, bei PPV kommt deutlich mehr Volumen über den Tisch. Dass das jetzt nur eine halbe Stero ist, überrascht mich.
Ja.
Es ist aber eher gut, dass es nur eine halbe Stero ist, ehrlicherweise. Aber das führt natürlich dazu, dass wenig Unterschied in der Intervention ist in den beiden Gruppen. Ne? Also A, viel weniger, also ganz geringer Volumenunterschied und ich glaube nur 23, hast du gesagt, mit Dobutamin.
Nee, mehr mit Dobutamin. Dobutamin waren 43%, ach so, 43% in der Interventionsgruppe und 0% in der Kontrollgruppe.
Aber es ja.
Also das war der größte Unterschied, muss man ehrlich sagen, zwischen den beiden Gruppen.
Aber dann, also finde ich deine Frage ja vollkommen legitim, ob es jetzt wirklich am Volumen gelegen hat oder ob nicht das Dobutamin der Gamechanger war, ne?
Ja.
Mit 43:0.
Das Dobutamin scheint, also, aber das, da interpretieren wir jetzt schon wieder zu viel. Also,
ja,
der erste Impuls ist, das Dobutamin scheint nicht zu helfen. So richtig aus den Daten mit dem kombinierten Endpunkt kann man es leider nicht ziehen. Mhm. Also wir können nur sagen, wir können es nicht am Cardiac Index steuern. Mhm. Das können wir vielleicht sagen.
Dann würde ich mal weitermachen mit meiner ersten Studie. Und zwar möchte ich den Preoxy-Trial vorstellen. Das ist eine sehr groß angelegte Studie, die, glaube ich, auch schon überall in sämtlichen Social-Media-Kanälen rumgegeistert ist. Weil sie sehr, sehr cool ist, wollte ich sie gerne trotzdem mitbringen, auch wenn die meisten von euch vielleicht schon davon gehört haben. Der volle Titel der Studie heißt Non-Invasive Ventilation for Preoxygenation during Emergency Intubation. Und die Studie ist erschienen im New England Journal im Juni 2024 von Gibbs et al. In der Studie geht es darum, dass, wie die meisten von uns wahrscheinlich auch schon schmerzlich erfahren haben, Hypoxie das größte Risiko bei der Intubation von kritisch kranken PatientInnen ist. Gemäß den StudienautorInnen tritt eine Hypoxie in den USA bei einer Intubation bei ca. 10-20% aller kritisch kranken PatientInnen auf, was ich sehr viel finde. Und die meisten kritisch kranken PatientInnen werden gemäß der StudienautorInnen ganz klassisch mit einer Sauerstoffmaske und einer FiO2 von 1,0 präoxygeniert. Das passt sehr gut zu dem, was ich die letzten Jahre meistens auch so gemacht habe. Also gerade im OP-Setting werden die ja beispielsweise einfach halt über die Maske vom Narkosegerät präoxygeniert in der Regel. Genau, die Studie ist eine pragmatische, multizentrische, unverblendete, randomisierte Parallelgruppenstudie und sie wurde an 27 Orten, also 7 Notaufnahmen und 17 Intensivstationen in 15 Krankenhäusern in den USA durchgeführt. Eingeschlossen wurden kritisch kranke Erwachsene, die intubiert wurden. Und wichtig war hierbei, es musste eine Sedierung und ein Laryngoskop involviert sein. Das heißt, bronchoskopische Intubationen sind raus und auch alle Intubationen unter Reanimation beispielsweise, wenn halt keine Notfallnarkose durchgeführt wurde. Ausgeschlossen wurden alle schwangeren Patientinnen, Gefangene und PatientInnen, die bereits vorher eine Positive Pressure Ventilation hatten und alle, die apnoeisch waren oder hypopnoeisch oder die sofort intubiert werden mussten, sodass keine Zeit mehr war für die Randomisierung. Außerdem wurden die PatientInnen ausgeschlossen, das finde ich wichtig, wenn der intubierende Arzt eine Präoxygenierung mit NIF entweder für notwendig oder für kontraindiziert hielt. Wie haben sie randomisiert? Die PatientInnen wurden 1:1 randomisiert, ob sie eine Präoxygenierung mit NIF oder mit der konventionellen Sauerstoffmaske erhalten sollten. Und die Randomisierung wurde mittels Blockpermutation verblendet durchgeführt. Aber nach der Randomisierung waren die KlinikerInnen logischerweise nicht mehr verblendet, weil das natürlich schwierig ist, das für die Personen, die intubiert und die Narkose macht, zu verblenden. Jetzt zu der Intervention. In der NIF-Gruppe sollte die NIF über eine dicht sitzende Maske durchgeführt werden und zwar mit dem Beatmungsgerät, das vor Ort verfügbar war. Also es war nicht zwingend ein spezielles NIF-Gerät erforderlich, sondern einfach das Narkosegerät oder das Beatmungsgerät auf der Intensivstation, das halt dort vor Ort vorgehalten wurde. Das Gerät und der Beatmungsmodus konnten durch die ÄrztInnen selbst gewählt werden. Vorgegeben war aber, dass sie vom Start der Präoxygenierung bis zum Beginn der Laryngoskopie mit einem FiO2 von 100% und einem Piep von mindestens 5 und einem inspiratorischen Druck von mindestens 10 cm H2O und mit einer Atemfrequenz von mindestens 10 pro Minute beatmen sollten. Genau, in der Sauerstoffmaskengruppe erhielten die PatientInnen entweder eine Reservoirmaske mit 15 Litern Sauerstoffflow oder eine Maske wie zum Beispiel die vom Ambubeutel oder vom Narkosegerät, ebenfalls mit 100% Sauerstoff, allerdings ohne manuelle oder mechanische Beatmung. Es war in beiden Gruppen den ÄrztInnen freigestellt, nach der Narkoseeinleitung bis zur Laryngoskopie Zwischenbeatmungen durchzuführen, also sowohl in der NIF-Gruppe als auch in der Sauerstoffmaskengruppe. Und die Dauer der Präoxygenierung war für mindestens 3 Minuten vor Einleitung vorgesehen. In beiden Gruppen durfte zusätzlich mit einer normalen Nasenbrille oder mit High-Flow Sauerstoff appliziert werden. Jetzt zu den Outcomes. Die sind eigentlich relativ einfach. Der Primary Outcome ist eine Hypoxie während der Intubation. Und die Hypoxie ist definiert als eine Sauerstoffsättigung kleiner 85% in der Zeit zwischen Beginn der Einleitung und 2 Minuten nach der Intubation. Und der Secondary Outcome ist die niedrigste Sauerstoffsättigung in der Zeit zwischen Beginn der Einleitung und 2 Minuten nach der Intubation. Zusätzlich haben sie sich noch weitere Outcomes angeschaut, nämlich hämodynamische Events wie Hypotension, Vasopressorbedarf und Kreislaufstillstand im selben Zeitraum. Und dann haben sie noch Safety Outcomes untersucht. Das ist ja das, was uns hier an dieser Stelle wahrscheinlich auch alle interessiert, nämlich klinische, radiologische oder physiologische Anzeichen auf eine Aspiration. Zum Beispiel eine Aspiration während der Intubation oder ein neues Infiltrat im Röntgen. Die Daten wurden von BeobachterInnen erhoben, die während der Intubation anwesend waren, aber nicht direkt in die Intubation involviert waren. Jetzt einmal zur Statistik. Da fand ich es auch sehr schön, wie sie das aufgeschrieben haben. Und zwar haben sie gesagt, okay, in den Studien, die es bisher gibt, nimmt man an, dass ungefähr 17% der PatientInnen, die mit einer Sauerstoffmaske präoxygeniert werden, hypoxisch werden und haben dann eine Sample-Size-Calculation gemacht und ausgerechnet, dass 1300 PatientInnen erforderlich sind, um einen signifikanten Unterschied zwischen beiden Gruppen zu erreichen. Und deshalb wurden in jede Gruppe 650 PatientInnen eingeschlossen. Genau, jetzt zu den Ergebnissen. Zwischen dem 10. März 2022 und dem 14. Oktober 2023 wurden insgesamt 4.567 PatientInnen gescreent und davon 1.301 PatientInnen eingeschlossen. Das mediane Alter der eingeschlossenen PatientInnen lag bei 61 Jahren und 48,1% der PatientInnen hatten ein hypoxisches respiratorisches Versagen als Intubationsgrund. Sonst waren die zur Intubation führenden Erkrankungen sehr divers. 73,2% der PatientInnen wurden auf einer Intensivstation intubiert und 26,8% in einer Notaufnahme. Und das fand ich auch spannend, weil für die Hypoxie ist ja auch wichtig, wie lange man braucht während der Laryngoskopie. Und 85,9% der Intubationen wurden durch einen Resident oder Fellow intubiert, also nicht nur erfahrene Fachärzte, weil die IntubateurInnen hatten median vorher 50 durchgeführte Intubationen, was ich nicht wahnsinnig viel finde. Und ich denke, das spiegelt schon auch recht gut unsere Realität auf deutschen Intensivstationen gerade in der Nacht wieder, dass da halt eben nicht der alte, erfahrene Oberarzt nachts intubiert. Genau, eine relevante Hypoxie, kleiner 85% in dem Intervall zwischen Einleitung und Laryngoskopie, trat in 9,1% der PatientInnen in der NIF-Gruppe und in 17,4% der PatientInnen in der Sauerstoffmaskengruppe auf, also signifikant seltener in der NIF-Gruppe. Und die mediane niedrigste Sauerstoffsättigung im untersuchten Intervall lag bei 99% in der NIF-Gruppe und bei 97% in der Sauerstoffmaskengruppe. Achtung, es ist die mediane niedrigste Sauerstoffsättigung. Deswegen ist der Unterschied halt hier auch nicht so groß. Bei den zahlreichen Subgruppenanalysen, die sie gemacht haben, zeigten die PatientInnen mit einem höheren BMI einen noch größeren Effekt in der NIF auf die Inzidenz der Hypoxämien. Das ist, denke ich, logisch, weil die einfach vom Piep am meisten zu profitieren scheinen. Und eine Sauerstoffsättigung kleiner 80% trat in 6,2% der PatientInnen in der NIF-Gruppe und in 13,2% der PatientInnen in der Sauerstoffmaskengruppe auf, was auch statistisch signifikant ist. Zu einem Kreislaufstillstand kam es in 0,2% der PatientInnen in der NIF-Gruppe und in 1,1% der PatientInnen in der Sauerstoffmaskengruppe. Und jetzt noch zu den Safety Outcomes. Eine Aspiration trat in 0,9% der PatientInnen in der NIF-Gruppe auf und in 1,4% der PatientInnen mit der Sauerstoffmaskengruppe. Das ist kein signifikanter Unterschied und es gab auch bei den anderen Anzeichen wie Steigerung der FiO2 oder Infiltrate keinen signifikanten Unterschied. Das heißt, auch wenn die Aspirationsrate ein kleines bisschen niedriger ist, gibt es zumindest keinen signifikanten Unterschied, obwohl sie mit positivem Druck in diesem Intervall beatmet wurden. Jetzt einmal zur Diskussion. Insgesamt kam es zu einer Verringerung einer relevanten Hypoxie durch die NIF um 9,4 Prozentpunkte ohne einen signifikanten Anstieg der Aspirationen. Und die Ergebnisse sind sehr konsistent in allen Subgruppen, mit Ausnahme eben der schwer übergewichtigen PatientInnen, die einfach noch mehr profitieren. Ein häufiger Kritikpunkt ist, dass mehr Material gebraucht wird und dass es scheinbar viel Zeit braucht, dies aufzubauen. Die AutorInnen argumentieren aber, dass sie halt eben deswegen diesen sehr pragmatischen Ansatz gewählt haben und damit auch zeigen wollten, dass es eben machbar ist und dass man für die NIF einfach häufig auch das Gerät nehmen kann, das man später auch für die invasive Beatmung verwenden möchte. Genau, einmal kurz zu den Limitationen. Es gibt keine Aussagen zu den PatientInnen, die schon vorher eine NIF hatten. Ich denke, das ist was, was wahrscheinlich die meisten von uns schon vorher gemacht haben, nämlich bei dem Patienten, der eh schon einen NIF hatte auf der Intensivstation, die auf jeden Fall auch zur Präoxygenierung zu nutzen. Und PatientInnen mit Erbrechen, Hämatemesis oder Epistaxis oder die schon sonst vorher von den Ärzten als Patienten mit hohem Aspirationsrisiko eingeschätzt wurden, wurden von vornherein ausgeschlossen. Das heißt, wir können auch hier gerade bezüglich des Aspirationsrisikos halt eben leider keine Aussagen machen für diese PatientInnengruppen. Außerdem ist möglicherweise eine Unschärfe dadurch möglich, dass sowohl eben diese normalen Reservoirmasken verwendet wurden, als auch die Masken vom Ambubeutel oder vom Narkosegerät und dadurch, dass Zwischenbeatmungen erlaubt waren, weil es war auch nicht vorher definiert, ob die PatientInnen zum Beispiel während diesen Zwischenbeatmungen oder auch mit der Maske vom Narkosegerät einen Piep haben durften. Das ist was, was ich im OP eigentlich gerade bei den adipöseren PatientInnen oder bei den PatientInnen mit einer schlechten Ausgangssättigung immer ganz gerne mache, dass ich denen halt wenigstens so einen Fünfer-Piep reindrehe, auch wenn ich die nur konventionell präoxygeniere. Und was ich auch wichtig finde, gerade bezüglich dieser ganzen hämodynamischen Outcomes, ist, es wurde nicht standardisiert, womit eingeleitet wurde. Das heißt, die Kreislaufprobleme, die aufgetreten sind, können möglicherweise halt eben auch durch hohe Dosierungen der Anästhetika hervorgerufen werden. Genau, insgesamt finde ich es eine sehr, sehr schöne und sehr spannende Studie. Und ich denke, ja, dass sie schon auch gezeigt haben, dass es einerseits pragmatisch möglich ist, mit NIF oder Positive Pressure Ventilation zu präoxygenieren und dass man das wahrscheinlich ohne ein erhöhtes Aspirationsrisiko bei sehr, sehr vielen PatientInnen einsetzen kann.
Super schöne Studie. Wenn du sie nicht gemacht hättest, hätte ich sie gemacht, obwohl sie hoch und runter diskutiert wurde. So ein paar Gedanken dazu. Im Endeffekt ist das ja die Umsetzung der Delayed Sequence Induction, die von EM Crit schon vor 5 Jahren oder wahrscheinlich länger, oder? 5 Jahre bestimmt herausgegeben wurde. Nichtsdestotrotz, genau meine Beobachtung, das ist natürlich leicht, eine Studie gut zu finden, die das, was man selbst beobachtet, bestärkt. Zu den Geräten muss ich sagen, ich habe durch unsere Adipositas-Chirurgie, durch verschiedene Notfälle, die ich hatte, schon häufiger mit unserem ganz normalen Dräger Primus mit dem Pressure-Support-Modus präoxygeniert. Und mal abgesehen von den Alarmgrenzen geht das problemlos. Also ich meine, man muss den Flow hochdrehen, weil du eine Leckage hast. Aber ansonsten ist das Gerät genauso dafür geeignet. Ich glaube, da müssen wir von weg, dass die Geräte da Unterschiede machen. Also die Alarmgrenzen sind Unterschiede und die müssen irgendwie diese Leckage kompensieren können.
Ja. Waren denn eigentlich Piep und Unterstützungsdruck standardisiert oder war das?
In der NIF-Gruppe war es standardisiert und in der Sauerstoffmaskengruppe war nicht definiert, ob die Patientinnen einen Piep hatten oder nicht. Ja, okay. Das heißt, die durften frei wählen, ob sie denen, die mit dem Narkosegerät präoxygeniert wurden, einen Piep reindrehen oder nicht.
Und hast du Größen, also so 15 über 5 oder?
5er Piep und 10er P-INSP hatten die NIF-Patienten.
Okay. Ja.
Ich denke, das sind auch Einstellungen, also auch das finde ich ganz cool, weil das wirklich recht pragmatisch ist und das ja auch Einstellungen sind, die von den meisten PatientInnen doch ganz gut toleriert werden, so meiner Erfahrung nach.
Ich habe auch auf Social Media viel mitgelesen. Die Beobachtung, die ich hatte, ist, ich finde die Studie gut gemacht, ich finde die Evidenz nicht schlecht. Das ist nicht das Ende der Fahnenstange, also es gibt sicherlich berechtigte Kritikpunkte, wo man einfach nochmal nachwaschen muss. Was mir aber aufgefallen ist, aber das ist wahrscheinlich auch so ein Social Media Ding, so der Hype sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also irgendwie so ein amerikanischer bekannter Account hat geschrieben, eine Pfeife wäre in Zukunft noch anders präoxygeniert. Das finde ich halt Quatsch, das stimmt so nicht. Genauso fand ich es aber irgendwie schade, dass auch einige Leute diese Studie schlecht geredet haben. Ich finde die Studie gut gemacht, das ist ein pragmatischer Ansatz. Und ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um das eine oder andere noch mal ein bisschen besser zu überprüfen. Und es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Das ist meine Meinung.
Ich glaube, was zeigt, ist, dass wir zumindest als Anästhesistinnen und Anästhesisten eine übertriebene Aspirationsangst haben. Häufig. Da müssen wir von wegkommen. Natürlich ist Aspiration eine schwerwiegende Komplikation, aber am Ende doch auch eine seltene. Und das Hypoxierisiko darf nicht niedriger bewertet werden als die Aspiration. Und am Ende ist es eine Abwägung. Und
ich habe letztens das erste Mal wieder seit langem mit einem Fabius eingeleitet und habe 80% Raumluft und 20% Sauerstoff eingestellt. Einfach, weil ich an den falschen Rädern gedreht habe. Einfach, weil man kann,
oder?
Nee, weil ich an den falschen Rädern gedreht habe und habe mich dann gewundert, warum ich nicht so viel Zeit hatte, wie ich gedacht hatte, wie ich hätte.
Ich habe genau die gleiche Diskussion, die Torben gerade erzählt hat, mit einem Oberarzt geführt, also zum Thema Aspiration. Und ich finde, es ist halt auch überhaupt nicht schlimm, dass wir das jahrelang überbewertet haben. Wir wussten es halt einfach nicht besser. Aber ich finde, man muss jetzt irgendwie auch die Größe haben, zu sagen, okay, haben wir jahrelang überbewertet und jetzt haben wir aber festgestellt, ist gar nicht so schlimm, Hypoxie ist viel gefährlicher, dann lass es doch mal in die Richtung entwickeln. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Das heißt ja nicht, dass wir das jahrelang falsch gemacht haben, sondern wir haben es so gemacht, wie wir es dachten, dass es am besten ist. Und jetzt wissen wir aber, wie es noch besser geht. Also lass es doch noch besser machen und nicht irgendwie sagen, die waren alle doof, weil waren sie ja nicht. Sie wussten es halt einfach nicht.
Ja, es fängt ja ganz häufig bei den Kindern an, ne? Wenn die Kinder, die hypoxiegefährdeter sind als die Erwachsenen, da macht man das ja schon seit Jahren. Und jetzt muss man sich halt einfach mal den Erwachsenen, die auch hypoxiegefährdet sind, weil sie eben aus irgendeinem Grund respiratorisch insuffizient sind, überlegen, das da auch durchzuführen.
Wenn man das NIF-Gerät vielleicht tatsächlich, wobei ich mir wenige Situationen heutzutage vorstellen kann, wo das so ist, aber mal tatsächlich nicht zur Verfügung hat, dann kann man sowohl beim Narkosegerät als auch in der Präklinik auch Demandventil bzw. Kreisteil mit 100% Sauerstoff und beim Kreisteil dann das APL-Ventil auf 5 bis 10 gedreht und beim Ambubeutel bzw. beim Beutel im Zweifel das Piepventil draufgesetzt und auch da ein Piep drinne, das geht genauso. Also es ist, und ich glaube, auch davon profitieren die Patienten und die Patienten.
Macht ihr das in eurer Adipositas-Chirurgie noch so, dass ihr eine Sauerstoff-Nasenbrille unter der Maske als zusätzliche Oxygenierungsmöglichkeit wählt? Oder?
Braucht man meiner Erfahrung nach nicht. Das Keilkissen und mit Piep, also mit einem Fünfer-Piep und Predator-Support-Modus präoxygenieren. Völlig ausreichend.
Ja, das ist ja so eine apnoische Oxygenierung noch zusätzlich zu deiner Beatmung möglich. Also am besten natürlich über einen Highflow oder sowas. Aber die Geräte hatten wir damals nicht im OP, aber ich habe Daten gehabt dazu, dass sozusagen Fallberichte gesehen wurde, dass eben mit der Nasenbrille unter der Maske durchgeführt wurde.
Ich habe mal noch eine ganz pragmatische Frage. Im OP fand ich dieses Problem weniger schwierig, aber auf Intensiv hatte ich immer ein Problem, wie ich den Beatmungsmodus wechsle. Also ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem kennt, aber es waren wie zu viele Handlungen, die ich in diesem Moment durchführen muss. Das heißt, der Patient ist an der NIF, das Intensivbeatmungsgerät ist im NIF-Modus. Und dann spritzt ja irgendjemand die Narkose, ich stehe am Kopf, versuche dem vielleicht noch so ein bisschen zu gucken, dass die Maske einigermaßen dicht ist. Und dann brauche ich ja wie noch eine zusätzliche Person, die den Beatmungsmodus wechselt in dem Moment, wo der Patient nicht mehr spontan atmet, um ihn zwischen zu beatmen. Weil das als intubierende Person alleine manuell auch noch hinzubekommen, davon bin ich überfordert.
Ja, vor allen Dingen, weil das Gerät ja häufig in die andere Richtung zeigt.
Genau, weil das Gerät meistens hinter dir steht.
Das erste Problem. Das zweite Problem ist, dass wenn du das mit dem Intensivrespirator machst, musst du dann ja noch umstellen von Maske auf Tubus. Auch das bedarf einer weiteren Person, die sozusagen dann das umstellt. Das geht nur dann gut, wenn du Beatmungsbeutel auch noch da liegen hast.
Das heißt, du würdest dann manuell zwischenbeatmen?
Ja, also das Umstellen würde ich tun, von CPAP auf BPAP-Beatmung, das würde ich am Gerät tun, aber ich würde dann, wenn ich initial intubiert habe, erstmal einen Beutel nehmen.
Okay, ja, das habe ich auch so gemacht, ja.
Anderer Ansatz, ich leite die Leute ein, stelle in dem Moment von CPAP schon auf BPAP, dass ich sie quasi mit dem Beatmungsgerät
Sie können ja auch weiter atmen dann trotzdem. Genau. Also sie atmen halt nur auf zwei verschiedenen Druckniveaus, die die Maschine vorgibt.
Genau. Genau. Und aber generell, da dein Grundproblem ist ja die Manpower und die lässt sich nur durch Manpower lösen. Also in der optimalen Situation hast du einen, der die Narkose spritzt, einen, der die Katecholamine bedient und wirklich nur einen, der die Katecholamine bedient.
Unbedingt, nein, das ist mega wichtig. Ja,
ja. Einen, der dir die Intubation anreicht und einen, der das Beatmungsgerät umstellt. Nämlich vom NIV-Modus zum invasiven Modus. Ja. Weil es einmal in Standby muss, also zumindest unsere.
Ich finde das total krass, was Intubation, was im Saal irgendwie so ein Allerweltsgeschäft ist und was du halt dicke zu zweit abhandelst, auf Intensivstationen, einfach wo es ein anderes Setting ist, CRM-technisch eine so viel größere Herausforderung ist. Also mir ist es klar, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen, aber ich finde es immer wieder faszinierend.
Ich glaube, dass das sehr viel mit dem Patientenklientel zu tun hat. Ja, also ich glaube, absolut. Wenn du einen kritisch kranken Patienten im Saal einleitest, dann bist du zu zweit halt auch hart in der Scheiße, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und ich glaube, da brauchst du halt genauso viele Leute. Ich glaube, das geht halt nur beim elektiven ASA-2er für die Sprunggelenksfraktur.
Aber gleichzeitig, wenn das Personal da ist, holt euch auch das Personal. Also das ist so mein Fazit. Also ich habe zum Beispiel ja immer einen Internisten mit auf der Intensivstation und natürlich hole ich mir den für die Intubation dazu. Entweder kann er intubieren und das üben oder er kann mir die Katecholamine bedienen, aber es ist ja Manpower und es ist ein zweiter ärztlicher Kollege, der mich unterstützen kann, der Intensivmediziner ist. Was kann mir Besseres passieren? Schlechter werden tut es durch ihn mit Sicherheit nicht.
Zumindest wenn die Aufgaben klar verteilt sind.
Ja.
Ganz klare Kernsache, aber immer, wenn du nicht im OP-Setting sind, wo die Aufgaben von vornherein klar verteilt sind, Aufgaben klar verteilen. Sagen, Janette, du reichst mir die Intubation an und Thorsten macht bitte
die Katecholamine. Ich hab hier schon die Namen ausgegangen.
Und so weiter. Nein, Intensivpflegern.
Ich werde nie meine letzte Intubation auf meiner alten Intensiv vergessen, wo der Patient so dermaßen schlecht war, dass ich mir die anästhesiologische Kollegin, also meine anästhesiologische Kollegin, die Hausdienst hatte, dazu gerufen habe und sie mich angeguckt hat wie ein Auto und gesagt hat, wie um alles in der Welt soll ich dir jetzt bei diesem Intensivpatienten helfen? Und am Ende war ich einfach nur heilfroh, weil sie mir einfach den Sauger hinten in den Rachen gesteckt hat, als mir die Suppe entgegengelaufen ist. Und also ich muss sagen, da bin ich im Nachhinein immer noch meinem Vergangenheits-Ich sehr dankbar, dass ich die angerufen habe, weil sonst wäre das auf jeden Fall schiefgegangen.
Die Intensiv-Videolaryngoskopgeräte sind nicht gut dafür geeignet, wenn der Patient auf dem Boden liegt, weil er vor seinem Arrest aufgestanden ist.
What? Okay, ich glaube, wir müssen weitermachen. Wir schweifen komplett ab.
Association between preoperative blood pressures and postoperative adverse events. Aus der Anesthesiology, ich blicke einmal in die Zukunft, 0824, weil online halt first. Von Baiko et al., Nashville, Tennessee, hat das gemacht und die haben sich gefragt, es gibt ja einen Zusammenhang zwischen dem präoperativen Blutdruck und dem postoperativen adverse events, aber wie der genau aussieht, das wissen wir eigentlich noch so richtig gar nicht. Welchen können wir nehmen? Nehmen wir den vor der Einleitung? Nehmen wir den von zu Hause? Und so weiter und so fort. Und dann haben sie sich einfach gefragt, können wir irgendwelche Korrelationen oder kausalen Zusammenhänge ableiten? Und können wir vielleicht aus dieser Studie, die wir da machen, eine These generieren? Und was habe ich mich gefragt? Warum habe ich mir diese Studie durchgelesen? Ich frage mich jedes Mal, bevor ich einleite, wie sollte mein Zielblutdruck in der Narkose sein? Weil klar, er sollte patientenindividuell sein, aber wie lege ich den denn fest? So, und dann schauen wir mal am Ende der Studie, ob ich mit meiner Frage weitergekommen bin. Was haben die also gemacht? Retrospektive Beobachtungsstudie, Single Center an diesem Medical Center in Nashville, Tennessee. Und die haben alle stationären Operationen von November 17 bis Juli 21 gescreent. Und die haben dort gesucht nach einem Zusammenhang zwischen dem präoperativen und präoperativ da im Sinne von präinduktiv, also der letzte Blutdruck, bevor sie eingeleitet haben. Dort Systole und Diastole. Und da eben der Zusammenhang zu Myokardschäden, Stroke, Acute Kidney Injury und Mortalität. Sie haben dann verschiedene Regressionen gerechnet, je nachdem, wie die Daten verteilt waren. Ordinale, logistische Regressionen. Genau, also kurz gesagt, die haben die Daten einfach miteinander korreliert. Das Primary Outcome war das Auftreten eines Adverse Events. Und dann haben sie das Ganze noch ein bisschen deskriptiv untersucht nach Alter, Geschlecht, Ethnie, den sogenannten Van Walraven Score. Kennt ihr den? Gut, schade. Ich kannte den auch nicht. Das ist ein validierter Score für die In-Hospital-Mortality und die erfasst so ungefähr 30 Komorbiditäten. Genau. eingeschlossen haben sie im Prinzip alles und dann haben sie geguckt, was sie ausschließen. Das sind ASA-6-Patienten, das macht total Sinn. Sie haben ambulante OPs ausgeschlossen, das macht irgendwie auch Sinn, weil sie ja die Mortalität und sowas für 30 Tage erhoben haben. Sie haben 31 Fälle und das finde ich spannend mit dem systolischen Blutdruck von über 300 oder unter 20. Das kann ich noch nachvollziehen, aber was ich sehr spannend finde, sie hatten auch Fälle, wo der diastolische Blutdruck über 200 lag, beziehungsweise unter 20. Das fand ich irgendwie ein bisschen wild. Und dann mussten sie halt alle die ausschließen, die postoperativ kein Krea und kein Drop gekriegt haben. Also haben sie von ihren 133.438 gescreenten OPs 57.389 einschließen können. Bisschen deskriptive Statistik, das mediane Alter war 54,7, 48% der PatientInnen waren männlich. Ein Myokardschaden haben 1.967 PatientInnen gehabt, das waren ungefähr 3,4%. Und das haben sie festgemacht an einer postoperativen Drop-Erhöhung. Ein Stroke hatten 223 PatientInnen, das waren 0,4%. Und das war ein bisschen kompliziert, den nachzuweisen. Da haben sie eine Kombination aus Bildgebung, einem klinischen Score und der offiziellen Diagnose in der Akte postoperativ gemacht, weil die da gucken wollten, wenn es irgendwie präoperativ schon war, irgendwie eine Hirnblutung oder sowas war, dass sie diese Patienten nicht auszusehen mit einschließen. Und dann die Acute Kidney Injury oder das Acute Kidney Injury, das hatten 5.871 PatientInnen, das waren 10,2%. Und da haben sie die gängigen Definitionen genommen, den Krea-Anstieg über 0,3 Milligramm pro Deziliter über zwei Tage oder die 1,5-fache Erhöhung. Dann haben sich noch die Mortalität angeguckt, das waren 1.223 PatientInnen, also 2,1%. So, und wie kann man das jetzt mit dem Blutdruck in Korrelation setzen? Und das müsst ihr euch so ein bisschen U-förmig vorstellen. Wenn der Blutdruck in Ordnung war, gab es kein erhöhtes Risiko. Und wenn der Blutdruck über 173 beziehungsweise 106, jeweils systolisch und diastolisch war, gab es ein deutlich erhöhtes Risiko. Und wenn der Blutdruck unter 93 respektive 46 war, gab es ein deutlich erhöhtes Risiko. Beides war auch statistisch signifikant. Jetzt haben sie das Ganze für diese Risikofaktoren beziehungsweise für ihre Secondary Outcomes noch durchgeguckt. Und da muss man sagen, dass nur das Acute Kidney Injury statistisch relevant war. Und die haben noch ein paar andere Risikofaktoren durchgeguckt. Und da muss man sagen, das war eigentlich alles, also es waren ein paar Sachen statistisch signifikant, aber die Odds Ratio war irgendwie bei 1,1 oder 1,05, so dass ich das weggelassen habe. Das Einzige, was wirklich relevant war, war der ASA-Score. Da war die Odds Ratio bei 1,3. Diskussion. Was wissen wir bereits über das Thema oder was sollten wir bereits wissen? Dass sowohl Hyper- als auch Hypotension Risikofaktoren sind und dass es dazu nicht unbedingt die offizielle Diagnose braucht. Also wenn jemand in unserer Einleitung liegt, der eine Hyper- oder Hypotonie hat, dann hat er ein erhöhtes perioperatives Risiko. Was ist neu? Die Inzidenzen dieser Adverse Events korreliert mit dem Blutdruck. Das wussten wir vorher so nicht. Die Cut-Off-Werte, ab welchen Blutdrücken es sozusagen gefährlich wird. Und was wir auch gelernt haben, dass anscheinend ein präeluktiver Blutdruck mit dem Acute Kidney Injury korreliert. So, was war gut und was war schlecht an der Studie? Ich finde, knapp 58.000 PatientInnen ist schon eine große Zahl. Und ich finde es auch spannend, dass die sich wirklich den präinduktiven Blutdruck angeguckt haben. Also wirklich den, bevor die ersten Medikamente gegeben wurden. Und das ist ja manchmal nicht unbedingt die Blutdruckrealität, wenn man das mit den Blutdrücken auf Station oder zu Hause, wenn die irgendwie ein Tagebuch haben, kommt. Und das hat halt dann anscheinend einen prädiktiven Wert für die Nierenschädigung. Was hat mir nicht so gut gefallen? Klar, es ist eine retrospektive Single-Center-Studie. Sie hatten auch eine relativ hohe Dropout-Quote, wenn ich mir überlege, dass knapp die Hälfte der Patienten nicht mit eingeschlossen werden konnte. Und was auch nicht dokumentiert wurde, und das finde ich für die Fragestellung eigentlich schon wichtig, ist, inwieweit Blutdruckmedikamente pausiert wurden. Und wenn sie pausiert wurden, für wie lange? Das haben die Autoren auch besprochen. Das ist leider am amerikanischen Gesundheitssystem wohl nicht so einfach nachzuvollziehen und deswegen ging das nicht so einfach. So, was habe ich für mich gelernt? Was habe ich für mich mitgenommen? Auf den präinduktiven Blutdruck kann ich schon gucken, vor allen Dingen, wenn ich mich für das postoperative Nierenversagen interessiere. Im Schnitt hat jeder 10. Patient, in den ich im OP sehe, ein akutes Nierenversagen danach. Und für weitere Schlussfolgerungen ist der präinduktive Blutdruck aber leider zumindest noch nicht geeignet. So, und jetzt habe ich mich ja gefragt, inwieweit kann ich dann auf den Zielblutdruck in der Narkose schauen? Leider hat mich diese Studie für diese Frage nicht so wirklich weitergebracht.
Spannendes Thema. Ich habe mit Jan dazu einen guten Beitrag auf dem Kongress in Bremen gehört und ich glaube, wir müssen dahin zumindest deutlich engmaschiger Blutdruck zu messen. Und da wurde jetzt sehr, in dem Beitrag wurde sehr auf die frühe arterielle Blutdruckmessung gepocht. Am Ende brauchen wir eine relativ kontinuierliche Blutdruckmessung in der frühen Phase. Ob die arterielle Punktion da immer die Lösung ist, da bin ich nicht sicher, weil ich das schon relativ invasiv finde.
Und eine adäquate Therapie, ein adäquates Reagieren auf die zu niedrigen oder zu hohen Drücke. Viele Sachen tolerieren wir halt ja auch einfach zu lange.
Ich finde, Amelie hat das damals ganz gut zusammengefasst. Was heißt damals? Das ist ja gar nicht so lange her, dass wir die Leitlinie besprochen haben, aber sie hat das genau ja dargestellt, was Torben so gesagt hat. Und das ist ja genau das, was Jan auch meint. Wir messen irgendwie nach 5 Minuten, dann ist der Blutdruck kacke. Dann messen wir nochmal. Dann misst es irgendwie nicht, weil der Chirurg dagegen lädt. Und dann messen wir irgendwie nochmal. Und dann haben wir mit unserer 5-minütlichen Messung irgendwie 15 Minuten Blutdruckschwankungen nicht abgedeckt und reagieren erst darauf. Und ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Wenn wir regelmäßiger messen und kontinuierlicher messen, ist es halt auch viel leichter, darauf adäquat zu reagieren und nicht irgendwie 10, 15 Minuten Blindflug.
5-minütige Blutdruckmessung in einer Einleitungssituation gehört für mich tatsächlich eh auf den Friedhof.
Ist jetzt nicht so, dass ich es noch nie gesehen habe.
Unsere Geräte sind auch noch darauf eingestellt. Das absolut. Kostet wieder Unmengen an Geld, da jemand kommen zu lassen und alle die Intervalle auf 3 Minuten zu reduzieren für alle Geräte. Das musst du quasi bei jeder Narkose händisch machen.
3 Minuten ist ja so ein Intervall, das verstehe ich. Also wir haben ja noch analoge Protokolle, das verstehe ich als analoges Protokollführer nicht. Ich verstehe nur 2,5 Minuten. Also.
Aber Torben, dann musst du so viele Striche malen.
Ich glaube, es ist egal auf deinem analogen Protokoll, ob es 3 oder 2,5
ist. Ich finde das ein total guter Punkt. Ich finde, digitale Dokumentation ist in dem Fall vielleicht auch Patientensicherheit, weil was wird dokumentiert? Das, was Torben einschreibt. Und klar, das war jetzt witzig gemeint mit alle 3 Minuten, aber naja, dann ist es so. Oh, der Blutdruck war schlecht. Ach komm, wir müssen nochmal, den dokumentieren wir jetzt lieber nicht. Klar kann dir das beim Digitalen auch passieren, aber dann musst du es halt aktiv rauslöschen und dieses Löschen ist nachvollziehbar.
Ja, die Arbeit kommt ja aus so einer wahrscheinlich digitalen Datenbank, wo eben diese Werte erhoben worden sind durch ein PDMS-System. Umso mehr wundert es ja, dass sozusagen aus dem PDMS-System nicht rausgelesen werden kann, welche Antihypertensiva vorher gegeben wurden und welche nicht. Ich finde, da haben wir auch ein ganz großes Verständnisproblem. Die Patienten nehmen ihre Medikamente nicht, weil sie nüchtern sein sollen. Das muss man ihnen dezidiert sagen, was sie nehmen sollen und was sie nicht nehmen sollen. Und auch die Stationen sollten darauf achten, wenn die Patienten das nicht selbst einschätzen können, dass die Medikamente entsprechend unserer Anordnung und unser wissenschaftlichen Vorgehen da eben entsprechend ab- oder nicht abgesetzt wurden. Allein das würde uns ja schon voranbringen.
Absolut. Ja, vielen Dank. Dann komme ich zu meiner zweiten Studie. Das wird deutlich kürzer als die erste. Und ich gebe dem mal den übergeordneten Titel. Welche Arztfachrichtung benimmt sich schlecht? Also der offizielle Titel ist Physician Specialty Differences in Unprofessional Behavior Observed and Reported by Coworkers. Was haben die gemacht? Es gibt tatsächlich in vielen Krankenhäusern ein Coworker Concern Observation Reporting System. Das in den USA in 193 Krankenhäusern, und da können halt Coworker, ist ja ganz allgemein, sagen, wenn sich der Arzt, die Ärztin aus ihrer Sicht inadäquat dem Patienten, der Patientin gegenüber verhält. Und die haben einfach diese Datenbank ausgewertet für die Studie, und die haben das Ganze in 4 Gruppen eingeteilt, also 4 Arztgruppen, die beobachtet wurden, und das waren Nicht-Chirurgen, Nicht-Prozeduralisten, also Prozedur würde ich jetzt auch die internistischen Sachen wie Gastrokolo alles mit reinnehmen, dann Notfallmediziner, dann Nicht-Chirurgen, aber Prozeduralisten, also wahrscheinlich alle, die irgendwie praktisch tätig sind, und Chirurgen. Es gab auch Subgruppenanalysen. Da finde ich am wichtigsten, dass nochmal von pädiatrisch zu nicht pädiatrisch unterschieden wurde, weil das, glaube ich, auch nochmal wichtig ist. Am Ende wurden 35.120 Ärzte und Ärztinnen ausgewertet, also eine beeindruckende Zahl. Und davon waren 52% Nicht-Chirurgen, Nicht-Prozeduralisten, 23% Chirurgen, 19% Nicht-Chirurgen, aber Prozeduralisten, 5,3% Notfallmedizinerinnen und Notfallmediziner. Und dann kommen wir auch schon schnell zu den Ergebnissen. Am besten kommunizieren oder am wenigsten, nein, am besten kommunizieren weiß ich nicht, aber am wenigsten Reports hatten tatsächlich die Nicht-Chirurgen, Nicht-Prozeduralisten, nämlich 5,3%. Danach kamen die Notfallmediziner, die haben das Ganze aber schon verdoppelt, nämlich mit 10,9%. Dann kamen die Nicht-Chirurgen, aber Prozeduralisten mit 12%. Und dann kamen die Chirurgen mit knapp 14%. Pädiatrisch fokussierte Medizinerinnen und Mediziner, egal welcher Fachrichtung, hatten signifikant weniger Cores, also Reports, als nicht pädiatrisch.
Ist die Haarfarbe fokussiert. Auch differenziert worden? Und das Alter?
Und das Geschlecht?
Nein. Aber das ist ein guter Punkt. Das Geschlecht wurde auch nicht analysiert. Spannender Punkt, Paula, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber nein, wurde es auch nicht. Ich finde auch ganz schwer aus dieser Studie, ich saß da wirklich vor und habe überlegt, was für Schlüsse kann man da jetzt rausziehen, und ich finde ganz schwer, da irgendwelche Schlüsse draus zu ziehen, außer dass wir alle auf unsere Sprache achten müssen und darauf achten müssen, wie wir Leuten gegenüber kommunizieren.
Ich finde, du kannst es auf den Stress korrelieren. Alle, die die Interventionen machen, operieren oder in der Notfallmedizin stehen und potenziell im Overcrowding ausgesetzt sind, deren Kommunikation leidet offensichtlich, und die kriegen halt mehr Reports als die, die das nicht sind. Und das ist total nachvollziehbar und menschlich. Das ist nicht gut, daran müssen wir arbeiten.
Aber die Studie untersucht ja auch nicht, wie groß das Stresslevel ist. Also es kann ja auch ein Chirurg oder Prozeduralist sein, der jetzt eine banale Sache für ihn gerade durchführt, und er wird dann trotzdem häufiger genannt. Also
was mich persönlich mal interessieren würde, das war jetzt im Verhältnis zum Patienten. Ich habe persönlich die Beobachtung gemacht, dass die unverhältnismäßige Kommunikation mit Patienten nicht unbedingt mit der unverhältnismäßigen Kommunikation mit den Coworkern korreliert. Ich habe schon häufiger erlebt, dass Leute im Patientengespräch total empathisch und cool und nett sind und sich ihren Coworkern gegenüber verhalten wie choose your Schimpfwort. Ja.
Spannender Punkt, Dominik, habe ich auch nicht drüber nachgedacht, aber null abgebildet, dass vielleicht die Leute es auch anders empfinden, weil sie die Leute nicht so gerne mögen.
Ja, oder wenn der Chirurg immer gemein zu mir ist, dann reporte ich ihn vielleicht auch eher, wenn er mal unfreundlich ist zum Patienten.
Schwer daraus Schlüsse zu ziehen, ich glaube, da sind wir uns einig, aber ich finde...
Be more kind, my friend.
It's time to be more kind. Frank Turner. Großartiges Lied, aber am Ende sind, jetzt mal abgesehen von den Nicht-Chirurgen, Nicht-Prozeduralisten, die Notfallmediziner schon mit 10, fast 11% dabei. Das ist zu viel. Also wir müssen uns einfach alle mehr am Riemen reißen, glaube ich.
Das ist ein schönes Fazit. Dann mache ich mal weiter mit meiner zweiten Studie, die gar keine Studie ist, sondern ein kleiner Mini-Case-Report. Und zwar hatte ich einen Fall auf meiner Station, der mich neulich sehr beschäftigt hat und nachdem ich in ein ziemliches Rabbit Hole gefallen bin und sehr, sehr lange über dieses Thema recherchieren musste, weil es mir einfach noch nie untergekommen ist. Und diese Resultate dieser Recherche, die möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Und zwar war mein Patient ein 24-Jähriger, bis auf einen vorbekannten und sehr, sehr schlecht eingestellten Typ-1-Diabetes gesunder Patient. Und er kam zu uns in die Notaufnahme. Fairerweise muss man sagen, sein Mitbewohner hat ihn dazu gezwungen, in die Notaufnahme zu gehen. Sehr zum Glück dieses Patienten, weil er somnolent war, eigentlich nur noch in seinem Bett lag, mehrere Tage, und blutiges Zeug erbrochen hat. Dort in der Notaufnahme hat man eine schwere diabetische Ketoazidose festgestellt mit einem initialen pH von 7,0 und hat ihn auf die Intensivstation aufgenommen, hat so die typische Therapie gemacht, die man dann halt so macht, also ihn hydriert, eben einen Insulinperfusor gegeben. Und auf der Intensivstation kam es dann zu einer erneuten Episode einer Hämatemesis, weshalb man ihm dann eine Gastroskopie gemacht hat. Und dort hat man eine distale Ösophagusnekrose entdeckt. Und dann habe ich diesen Patienten auf meine Station bekommen und die Gastroenterologen haben geschrieben, Ösophagusnekrose bei diabetischer Ketoazidose. Und ich war so, hä? Gibt es da einen Zusammenhang? Und ja, es gibt da einen Zusammenhang oder scheint ihn zumindest zu geben. Und deswegen möchte ich euch jetzt die Zusammenfassung von 3 Case Reports zum Thema Black Esophagus oder auch akute Esophagusnekrose bei diabetischer Ketoazidose vorstellen. Einfach, weil mir das wirklich noch nie untergekommen ist und ich glaube, dass es zwar eine seltene, aber doch relevante Komplikation ist, die man vielleicht doch schon mal gehört haben sollte. Das Ganze scheint relativ selten zu sein, mit einer Gesamtinzidenz von 0,05 bis 0,28% von allen PatientInnen, die eine Gastroskopie bekommen. Und die Risikofaktoren für so eine distale Ösophagusnekrose oder auch akute Ösophagusnekrose sind Bluthochdruck, chronische Niereninsuffizienz, Alkoholabusus, Mangelernährung, kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes und Schockzustände, zum Beispiel im Rahmen der Sepsis. Da ist mir tatsächlich schon vorher mal eine Ösophagusnekrose untergekommen, einfach weil halt auch der Ösophagus ein Organ ist, das minder perfundiert werden kann im Schock. Die Symptome von so einer Ösophagusnekrose sind üblicherweise Oberbauchschmerzen oder retrosternale Schmerzen. Unser Patient hat das so beschrieben, wie massivstes Sodbrennen jedes Mal, wenn er versucht hat, was zu essen oder zu trinken. Also es muss schon sehr unangenehm sein, das Ganze. Übelkeit, Erbrechen, Hämadämesis, Teerstühle oder auch, wenn es doll blutet, halt ein hämorrhagischer Schock. Und in der Magenspiegelung sieht man vor allem distal schwarz verfärbte ulzeröse Magenschleimhaut bei einem normalen Befund im Magen und im proximalen Ösophagus. Also gerade bei der diabetischen Ketoazidose scheint es wirklich distal zu sein. Und jetzt habe ich mich gefragt, warum? Warum? Wo ist der Zusammenhang und was passiert da genau? Es ist natürlich, weil die Fallzahl einfach sehr gering ist, noch nicht abschließend geklärt, wie es dazu kommt. Aber es gibt mehrere Hypothesen, die mir recht plausibel erscheinen. Und zwar scheint es am ehesten eine Kombination aus Hypoperfusion zu sein, die einerseits schon zur Nekrose führt und andererseits führt diese Hypoperfusion dazu, dass die Schleimhaut im Ösophagus anfälliger ist für den sauren Reflux aus dem Magen. Weshalb halt der distale Ösophagus natürlich besonders betroffen ist, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da Magensäure hochläuft, besonders hoch ist. Und im Rahmen der diabetischen Ketoazidose kommt es zu einem extremen Volumenverlust durch die osmotische Diurese und dadurch zu einer generalisierten Hypoperfusion. Und wenn wir uns jetzt an die Anatomie-Praktika unseres Studiums zurückerinnern, dann hat der distale Ösophagus eine letzte Wiese-Situation bei der Blutversorgung. Und zwar wird er ja versorgt aus der Pars Abdominalis, aus den Rami Ösophageale der Arteria gastrica sinistra und das sind halt so ganz kleine Mini-Äste und der Rest des Ösophagus wird anders versorgt. Deswegen ist einfach dieser distale Ösophagus besonders anfällig für eine Hypoperfusion. Genau, wenn wir das jetzt festgestellt haben bei unseren Patienten, was tun wir dagegen? Wir geben hochdosiert PPI-IV. Initial sollten die PatientInnen nicht essen und dann sollte man sie vorsichtig Kost aufbauen und vor allem eben scharfe, saure und sehr harte Sachen meiden, damit der Ösophagus nicht weiter verletzt wird. Gegebenenfalls kann man überlegen, ob man prophylaktisch Antibiotika gibt und vor allem muss man die zugrunde liegende Erkrankung therapieren und das Volumendefizit ausgleichen. Scheint sehr komplikationsträchtig zu sein, das Ganze. Und zwar hat es eine Mortalität von ca. 35% und über 10% der PatientInnen entwickeln sekundär dann eine Stenose und etwas unter 7% entwickeln eine Ösophagusruptur und eine Mediastinitis. Daher kommt auch das mit dieser prophylaktischen Antibiotikagabe. Genau, insgesamt ist es auf jeden Fall ein Chamäleon, aber ein sehr spannendes Chamäleon, deswegen wollte ich das euch gerne mitbringen und wir werden auf jeden Fall die 3 Case Reports auch in die Shownotes packen, die ich da ausgegraben habe. Da kann man sich einfach auch die sehr eindrücklichen Bilder mal anschauen, weil dieser Ösophagus ist wirklich komplett schwarz und ich fand das sehr beeindruckend.
Spannend, also das mit dem Cardiac Index, Cardiac Output haben wir in meiner Studie schon so ein bisschen relativiert. Aber natürlich ist Fakt, dass das genauso auftritt. Also die Hypoperfusion haben wir so ein bisschen relativiert. Aber Fakt ist ja trotzdem, dass es auftritt. Und gerade die Erklärung mit der letzten Wiese scheint ja sehr plausibel zu sein.
Ich finde es halt auch spannend, dass es halt genau da auftritt, weil halt eben die Magensäure da hochläuft und man sich ja schon vorstellen kann, dass wenn die Innenschicht der Schleimhaut nicht gut perfundiert wird, dass die dann halt einfach von innen verätzt wird quasi. Das fand ich irgendwie sehr plausibel.
Ja. Ich habe es noch nie gesehen oder erlebt. Also auch mit 2 Jahren Gastroentero habe ich das noch nicht
Ich bis dahin auch nicht.
Ich finde es auch immer faszinierend, was für Rabbit Holes Paula so fällt, was sie so mitbekommt. Ich habe es auch noch nie gehört.
Vor allen Dingen, was sie danach immer für Arbeit aufwendet, das dann nochmal aufzuarbeiten.
Ist auf jeden Fall spannender als Briefe schreiben.
Ja, das wiederum kann ich super verstehen, da wäre ich ja auch neugierig.
Ja, okay. Good point, good point.
Du hast diesen Schritt selbst erwähnt.
Nee, ich habe ja diese Nekrose.
Bald ist sie doch wieder in Anästhesie.
Nee, auf der Intensiv, aber da ist auch alles besser.
Man macht immer das am liebsten, was man gerade nicht tut.
Ich würde sagen, der Journal Club ist damit vorbei. Und wir brauchen ein Passwort für den Journal Club. Höflichkeit, das ist doch gut.